Das Leben ist lebensgefährlich. Manchmal wird uns das schlagartig klar. Reverend Oguri Ken aus dem japanischen Kobe sagt, wir haben erlebt, wie uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wie mit einer Welle unser bisheriges Leben fortgespült wird, wie wir bedroht werden von einer Gefahr, die wir nicht sehen, schmecken, riechen, hören oder fühlen können. Wir in Deutschland bekommen diese Bedrohung frei Haus geliefert im Fernsehen oder über den Live-Ticker im Internet und spüren sie mit, fühlen sie mit. Aber auch ohne Erdbeben, Tsunami und Atomgefahr ist Ihr Leben, ist mein Leben ständig bedroht. Seit ich Pfarrer bin, fällt mir auf, wie viel Männer ich beerdige, so zwischen Mitte 40 und Mitte 50. Sie sind plötzlich tot, fallen um ohne vorherige Anzeichen. Das fällt mir jetzt ganz besonders auf, wo ich 44 bin. Irgendwie wissen wir, dass unser Leben gefährlich ist, auch wenn das nicht ständig bei uns Thema ist. Und deshalb wünschen wir uns Gutes zum Geburtstag, zum neuen Jahr, zu vielen Anlässen. Mach's gut, alles Gute, viel Glück. Besonders schön finde ich den Wunsch Hals- und Beinbruch. Das ist eine lautmalende Übersetzung des jüdischen Grußes Haslacha Veberecha. Auf Deutsch viel Glück und Segen. Fromme Leute erkennt man in diesem gefährlichen Leben ganz einfach. Sie wünschen nicht nur alles Gute, sondern Gottes Segen. Gesegnetes neues Lebensjahr, gesegnetes Fest, sei gesegnet. Auch in Gebeten ist Segnen wohl statistisch das häufigste Tätigkeitswort. In Ermangelung konkreter Aussagen wird einfach gebeten, Gott möge dieses oder jenes, jene oder diesen eben segnen. Fragt man danach, kann es verlegen machen. Was ist das eigentlich, Segen? Und wie funktioniert das? So ganz unwichtig ist das mit dem Segen ja wohl nicht. Kinder werden nicht nur getauft, sondern bei der Taufe auch gesegnet. Brautpaare wollen beim Start auf den gemeinsamen Lebensweg diesen Segen mitbekommen. Konfirmanden ahnen, das mit dem Segen ist wichtig. Letztes Wochenende waren wir auf Konfirmandenfreizeit. Die Konfis haben sich ihre Sprüche ausgesucht für den 1. Mai und etwa die Hälfte der Konfis hatte einen Spruch mit dem Thema Segen. Und Tote vergraben wir nicht einfach, sondern wir entlassen sie aus dieser Welt mit dem Segen. Wir empfinden irgendwie, das Leben ist lebensgefährlich und sowas wie ein Segen wäre schon gut. An diesem Empfinden hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auch nichts geändert, trotz religiöser Traditionsabbrüche und neuem Atheismus. Seit 1972, seit der ersten EKD-Umfrage damals, wird die Bedeutung des Segens für die Menschen in Deutschland untersucht. Während im selben Zeitraum die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland um ein Drittel zurückgegangen ist, ist die Hochachtung der Segenshandlungen, Taufe, Konfirmation, Hochzeit, Beerdigung gleich geblieben. Was hat es auf sich mit diesem hochgeschätzten Gut Segen und wie funktioniert es? Schauen wir uns gemeinsam den wohl bekanntesten Segen an, den es gibt. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Das ist also ein bisschen wie bei stiller Post. Gott sagt es Moses, Moses sagt es Aaron und Aaron sagt es dem Volk. Also Gott sagt dem Mose, wie der Aaron das machen soll, mit dem Segen. Das Ganze ist so eine Art Gebrauchsanweisung für den Segen. So und nicht anders geht es. Offensichtlich ist es nicht egal, wer, wie, was macht und sagt. Ich berühre ja heiligen Boden, ich habe es mit Gott zu tun. Deshalb ist Segen mehr als ein frommer Wunsch. Da werden Energiequellen angezapft, die meine Möglichkeiten weit übersteigen und die ich nicht beherrschen kann. Immer zwei Dinge kommen zusammen beim Segen. Erstens ein Wort, zweitens eine Handlung. Das Wort, genauer die Worte, kennt jeder, der schon mal beim Gottesdienst anders war. Am Ende stehen wir auf und wir singen diese Worte. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Das zweite, die Handlung, ist im wörtlichen Sinne zu verstehen, denn die Hände sind entscheidend. Die Handlung lässt uns spüren, dass da etwas Gutes geschieht. Und das geht nicht nur über den Verstand, sondern durch den Leib. Von Aaron, dem so beauftragten Chefsegner, heißt es immer wieder, und Aaron hob seine Hände auf und segnete das Volk. So wie es traditionell der Pfarrer am Ende des Gottesdienstes macht, wenn er die Hände hebt. Aber nicht nur der Pfarrer, wir alle machen das am Ende eines jeden Gottesdienstes anders, auch heute wieder, wenn wir einander die Hände nehmen. Wir stehen auf und singen nicht nur die Worte, sondern wir fassen auch rechts und links die Hand eines anderen. Die Idee dahinter ist nicht, das Leben ist so schwer, wir müssen uns an den Händen nehmen, müssen zusammenhalten, um da durchzukommen. Die Idee dahinter ist, dass Sie und ich, dass wir alle zu Segnenden werden und dass wir unsere Nachbarn rechts und links segnen und dass wir umgekehrt auch zu Empfängern des Segens werden durch unsere Nachbarn. Ich gebe zu, das ist ein bisschen seltsam und krass und gewagt für einen Gottesdienst, der Leute ansprechen will, die nicht so churchy sind und mit kirchlichen Ritualen nicht so viel anfangen können. Anno Backhaus, der vor 11 Monaten bei uns war, als Gastprediger sagte, also als da alle aufstanden am Ende und sich die Hände gaben, dachte ich, muss das sein, dass man sich so nahe kommt. Als wir den Gottesdienst konzipiert haben vor 9 Jahren, da dachten wir, ja, das muss sein. Denn segnen geht nicht ohne Einsatz der Hände. Wenn Sie bei einem Gottesdienst sind und vorne steht jemand, der den Segen spricht und er benutzt nicht seine Hände, dann gehen Sie anschließend zu ihm und sagen Sie ihm, ich bin noch nicht gesegnet. Wir sind bei der Gebrauchsanweisung zum Segen und ergänzend möchte ich noch sagen, der Einsatz der Hände, die Worte, das muss sein. Es kann sein, dass noch ein Zeichen dazu kommt. Segnen heißt auf Lateinisch signare, also eigentlich bezeichnen. Segnen heißt einen Menschen mit dem Kreuz bezeichnen. Gesegnete Menschen sind gezeichnete Menschen. In der Antike pflegte man, seinen Sklaven sein Zeichen auf die Stirn zu schreiben. Das bedeutete, der gehört zu mir. Das Zeichen des Kreuzes auf der Stirn sagt also, der gehört zu Jesus Christus. Allerdings, das ist der Clou, ist man bei ihm eben kein Sklave, sondern er nennt uns seine Freunde. Das Wort, die Handlung und als Möglichkeit das Zeichen, das ist die Gebrauchsanweisung für den Segen. Schauen wir uns an, wie das bei uns praktisch wird, welche Segensgesten es in unserer DBZ-Gemeinde gibt. Anja Rathmann hat Bilder dazu gemalt. Die 7 Segensgesten. Erstens, beide Hände des Segnenden auf den Kopf eines Knienden. Das geschieht bei der Konfirmation, das geschieht bei der Ordination, wie wir eine vor wenigen Wochen hier hatten. Die Hand des Segnenden auf die beiden Hände eines Paares, das geschieht bei der Trauung oder bei der Elternsegnung anlässlich einer Taufe. Drittens, das Kreuzzeichen auf der Stirn des zu Segnenden, bei der Taufe und bei der Tauferinnerung. Viertens, Kreuzzeichen nicht nur auf der Stirn des zu Segnenden, sondern auch auf seinen beiden Händen. Das haben wir bei der Einzelsegnung im Gottesdienst Segensreich, wenn Sie hier rechts und links vorbeigehen können, bei den Segensstationen und da gesegnet werden. Fünftens, beide Hände erhoben zum Segen mit dem Kreuzzeichen. Das ist beim Gottesdienst klassisch am Ende und bei der Aussegnung eines Verstorbenen bei der Trauerfeier. Sechstens, die Hand des Segnenden stützt die Schulter des zu Segnenden. So segnen sich Mitarbeiter gegenseitig vor einem Gottesdienst. So geschieht Segen in der Seelsorge. Vielleicht erinnert Sie das auch an die katholische Firmung, wo es auch so ist. Ich bin vor Beginn dieses Gottesdienstes von Angelika Kuhn so gesegnet worden. Und siebtens und letztens, stehend die Hände links und rechts reichen. Das haben wir mit dem Segenslied so beim Gottesdienst anders, beim Gottesdienst segensreich auch bei den Familiengottesdiensten. Und das waren sie, die sieben Segensgesten aus der Praxis unserer Gemeinde. Immer Wort, immer Handlung, manchmal auch das Kreuzzeichen. Und all das hat seinen Ursprung damals, als Mose es seinem Bruder Aaron beibrachte. So sollt ihr, sagt Gott abschließend, meinen Namen auf das Volk legen. Das passiert, wenn ein Mensch einen anderen segnet, ein Vater oder eine Mutter ihr Kind, ein Pfarrer, ein Täufling, ein Gottesdienstbesucher, beim Anders seinen Nachbarn. Wir legen dann den Namen Gottes auf ein Menschenleben. Wieder so eine komische Formulierung. Sie merken, man braucht wirklich eine gute Gebrauchsanweisung dafür. Durch ein Wort, eine Handlung und eventuell ein ergänzendes Zeichen wird der Name Gottes auf einen Menschen gelegt. Der Name Gottes im Alten Testament ist Yahweh. Ich bin da, ich bin für dich da, ich werde für dich da sein, kann man das übersetzen. Der Name Gottes im Neuen Testament, Jesus Christus, Sohn Gottes und Erretter. Sie kennen vielleicht das Fischzeichen, im Theaterstück kam es ja auch vor. Fisch, griechisch Ichthys, die Anfangsbuchstaben heißen Jesus Christus, Sohn Gottes und Erretter. Gesegnete Menschen sind also Gezeichnete. Sie sind durch den Namen Gottes gezeichnet. Sie tragen diesen Namen wie ein Versprechen. Ich werde immer für dich da sein. Sie tragen den Namen als Zusage. Ich bin dein Retter. Darum ist Segnen etwas ganz anderes als nur Wünschen. Segnen ist auch etwas anderes als Beten. Wer segnet, handelt, legt den Namen Gottes wie ein Versprechen auf ein anderes Menschenleben. Und deshalb ist es das genaue Gegenteil von Beten. Beim Beten ist die Richtung immer von uns zu Gott. Wir beten zu ihm. Beim Segnen ist es umgekehrt. Es kommt von Gott zu uns herab. Und es ist kein Zufall, dass Segnen und Regnen alle Buchstaben außer einem gemeinsam haben. Der Segen ist ein Regen. Wie gut, dass deshalb Didi und Bonnie da Löcher im Schirm drin haben. Segnen ist etwas anderes als beten und deshalb werde ich immer etwas unruhig, wenn Leute sagen, sie wollen mich segnen und die beten die ganze Zeit. Und ich denke dann, ich brauche deine Hand, ich brauche deinen Segen, Segen aber flott. Beten ist, wenn wir bitten, Gott bitte segne uns. Segnen ist keine Bitte, sondern eine Handlung im Auftrag Gottes. Gott segne dich, er schütte seinen Segen auf dich herab. Beim Gottesdienst Segensreich zitieren wir immer diesen schönen Vers aus dem Alten Testament, wo Gott uns verspricht, dass er die Schleusen des Himmels öffnet und Segen im Übermaß auf uns herabschüttet. Wer segnet, der tut das in der konkreten Erwartung, dass etwas geschieht, dass Segen fällt. Wer segnet, weiß, dass mit Gott zu rechnen ist. Er ist nicht schlafen gegangen, er ist auch nicht in Pension gegangen. Er ist da und er ist brennend an uns interessiert und er hat alle Kräfte und Mittel, um uns beizustehen. Darum segnen wir und bringen ein Menschenleben in die Verbindung mit Gottes Namen. Segnen ist etwas anderes als wünschen, etwas anderes als beten. Es ist erst recht etwas anderes als zaubern. Beim Zaubern liegt es in der Macht des Zauberers, dass wirklich passiert, was er zaubert. Ein Beispiel dazu aus der Ostsee-Zeitung. Da ging es um eine Besprecherin aus Rostock. Das ist übrigens die Heimat von Hans Jansen, der manchmal beim Gottesdienst anders vorbeischaut. Also diese Besprecherin stand in der Ostsee-Zeitung, habe regen Zulauf, weil sie das Vieh gesund mache und auch manchen Menschen, so hieß es, so stand da. 8 bis 15 Patienten habe sie jeden Tag. Gefragt, wie das möglich sei, sagte Ingeborg S. aus Teutenwinkel, sie beschwöre mit geheimen Formeln und verfüge über eine Kraft, über eine göttliche Urenergie. Da stand es also, sie verfügt, denkt sie. Sie denkt, sie hat die Betriebserlaubnis für göttlichen Kraftstoff, für diesen ganz besonderen Energizer. Segnen ist etwas anderes. Wer segnet, verfügt nicht über die Kräfte, die jetzt nötig sind. Er legt den Namen Gottes auf einen Menschen und es bleibt immer in Gottes Freiheit, wann Gott handelt, wie er handelt. Segnen ist nicht wie Zaubern, es ist eher wie Modelleisenbahnspielen. Bei einer Märklin HO ist das so. Sie können die Lok nehmen und sie auf die Gleise setzen. Das müssen sie auch, sonst passiert nichts. Aber dann muss der Strom fließen. Erst dann bewegt sich die Lok. Segnen heißt also die Lok aufs Gleis setzen. Segen ist, wenn die Kraft Gottes fließt. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Ich erzähle es Ihnen, damit es auch wirklich geschieht und damit Sie es tun in Ihrem gefährlichen Leben. Zum Segnen muss man nicht Pfarrer sein. Segnen Sie die, die Sie lieben, Ihre Kinder, wenn die aus dem Haus gehen, Ihre alten Eltern, wenn Sie die besuchen. Legen Sie ihnen die Hand auf, zeichnen Sie ein Kreuz auf Ihre Stirn und sprechen Sie: Der Herr segne dich und behüte dich. Ich bin froh, dass es in meinem Leben immer wieder Menschen gegeben hat, die mich gesegnet haben. Und dieser Segen, denke ich, hat den Unterschied gemacht in meinem Leben. Meine Großmutter hat mich jeden Abend ins Bett gebracht und mir die Hand auf die Stirn gelegt und mich gesegnet. Als ich mit 18 zum Studium meine Heimatstadt und meine Heimatgemeinde verlassen habe, da sagte eine schon über 80 Jahre alte Frau, Frau Bischof, eine Frau aus unserer Gemeinde: Ich werde jeden Tag für dich beten und dich segnen. Und ich stellte mir das in meiner Studentenbude in Wuppertal jeden Abend vor, wie sie in ihrem Sessel sitzt und die Hände hebt zur Fernsegnung. Als Jahre später im Examen ein Prüfer mich fragte, wie ich als junger Mensch zu einem so unbegründeten, selbstbewussten Auftreten kommen würde, sagte ich: Ich werde jeden Tag bischöflich gesegnet. Fernsegnung ist übrigens auch eine gute Möglichkeit, Menschen zu segnen, mit denen sie sich entzweit haben oder die nichts von ihnen wissen wollen. Von Rabbi Idit Meir, dem langjährigen Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Kaiserslautern, wird gesagt: Er lief jeden Tag in der Wohnung auf und ab bei geschlossenen Augen und erhobenen Händen und segnete Menschen. Werden Sie zum Segnenden. Sie müssen dabei nicht besonders gläubig sein. In der Bibel gibt es viele Beispiele, wie Menschen gesegnet haben, die im Glauben unsicher waren oder schwach oder sogar gar nicht geglaubt haben. Es geht ja auch nicht um Ihren Glauben, sondern um den Namen Gottes, den Sie auf einen Menschen legen. Es geht nicht um Ihre Stärke, sondern um seine. Jetzt könnte die Predigt zu Ende sein an dieser Stelle, wäre auch ein schöner Schluss. Aber es gibt noch ein Aber. Vielleicht haben Sie dieses Aber die ganze Zeit in sich gespürt, während ich erzählt habe. Aber was ist, wenn das nicht funktioniert mit dem Segen? Aber was ist, wenn Gott die Zusage gegeben hat, einem Menschen beizustehen und dann geschieht ein Unfall wie im Theaterstück? Was ist mit den Menschen in Japan, die Gott gebeten haben um seinen Segen? Warum hat Gott sie nicht behütet? Ich kann alle gut verstehen, die Unfälle erleiden und Katastrophen und dann sagen: Okay, das war's. Ich schließe das Kapitel mit Gott ab. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr an ihn glauben. Umso erstaunlicher ist es, in diesen Tagen im Internet von christlichen Gemeinden in Japan zu lesen, wie sie um den Segen Gottes ringen und an ihm festhalten. Ich habe in den vergangenen Tagen zum ersten Mal in meinem Leben japanische Internetseiten mir angesehen. Internetseiten nämlich von japanischen christlichen Gemeinden. Gott sei Dank ist dort vieles in Englisch. 1,5% der meist buddhistischen bzw. shintoistischen 127 Millionen Japaner sind Christen. Davon etwa 600.000 evangelisch. In vielen christlichen Gemeinden Japans, auch außerhalb der Krisenregion im Nordosten, finden zurzeit keine Gottesdienste statt. Letzten Sonntag nicht und auch heute Morgen nicht. Denn es gibt kein Wasser, heute Morgen wieder nicht und zeitweise keinen elektrischen Strom. Die Hälfte der Züge und öffentlichen Verkehrsmittel sind ausgefallen, viele Straßen verstopft oder nicht benutzbar. Deshalb bleiben die Leute zu Hause. Aber man tauscht sich aus per Mail, auf der Homepage, stellt dort Gebete rein, Bibelverse, Andachten, ganze Predigten. Die dort zu lesen, hat mich sehr bewegt. Verzweiflung ist rauszuhören. Fast jeder hat irgendwas verloren. Vom Wochenendhäuschen an der Küste, das zerstört ist, bis zu guten Freunden, die vermisst werden oder tot sind. Manche haben das Gefühl, dass ihnen auch im übertragenen Sinne der Boden unter den Füßen wegrutscht, wie es Reverend Oguri Ken ausdrückt, den ich zu Beginn der Predigt schon zitiert habe. Besonders bewegt haben mich die Gebete. Ich möchte aus einigen Gebeten zitieren. Das Gebet der Deutsch-Japanerin Elisabeth Hübler Umemoto. Gott, du hast die Welt geschaffen. Dafür waren wir dir immer dankbar. Darauf haben wir immer vertraut, dass wir ein Teil deiner Schöpfung sind, von dir gewollt und zum Guten bestimmt. Jetzt haben wir erlebt, dass deine Schöpfung auch ein anderes Gesicht hat. Merken Sie, wir haben immer vertraut. Das ist Vergangenheit. Da ist etwas verloren gegangen. Urvertrauen ist verloren gegangen, Glauben ist verloren gegangen. Aber das Gebet geht weiter mit einem Dennoch. Dennoch hoffen wir auf dich, Gott, halten uns an dir fest und bitten dich um deine Gegenwart in all diesen schlimmen Erfahrungen. Wir bitten dich für die Familien, die nicht wissen, ob ihre Angehörigen noch leben. Wir bitten dich für die Verstorbenen. Wir bitten dich für die Menschen in den Notunterkünften. Wir bitten dich für die Menschen, die vor dem Nichts stehen. Wir bitten für die vielen Helfer, die ihr Leben für andere aufs Spiel setzen. An dir halten wir uns fest, Gott, gerade wenn uns der Boden unter den Füßen wegrutscht. Auf dich allein hoffen wir, in allem, was wir erleben, ertragen, durchmachen müssen. Begleite du uns, dass wir nicht verzweifeln. Zweimal kommt in diesem Gebet Festhalten vor, das Festhalten an Gott. Das hat auch etwas mit unseren Händen zu tun. Gott festhalten, wenn wir zu sinken drohen. Letzten Sonntag hat hier in der Kapelle Sven-Erik Schiemann gepredigt über Jakob aus dem Alten Testament, der angeschlagen ist, der zu sinken droht und der sich mit letzter Kraft noch an Gott festhält und sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das hört sich trotzig an. Dietrich Bonhoeffer hat in einer Andacht in dunkelster Kriegszeit gesagt, segnen heißt die Hand auf jemanden legen und sagen, du gehörst trotz allem zu Gott. Es bleibt dabei, das Leben ist lebensgefährlich und auch die von Gott Gesegneten bleiben von dem Schweren nicht verschont. Signare heißt mit dem Zeichen des Kreuzes bezeichnen, hatte ich gesagt. Das Gegenteil von Signare ist Resignare. Das Gegenteil von Segnen ist also Resignieren. Die Gebete aus Japan sind trotz allem nicht resignativ, sondern sie halten an Gott und seinem Segen fest. Schauen Sie sich diese Gebete an. Am Schriftentisch liegen einige dieser Gebete aus Japan, die per Internet um die Welt gehen. Wenn Sie möchten, können Sie die mitnehmen und zu Hause beten. Japanische Christen bitten uns, für sie zu beten. Und wir wollen in diesem Gottesdienst auch für Christen in Japan spenden, genauer für Gemeinden in Japan. Die Kollekte, die Sie in diesem Gottesdienst geben und in den roten Eimer werfen, ist bestimmt für Gemeinden in Japan, die wie die Gemeinde von Oguri Ken ganz nah dran sind an den Notleidenden. Es ist eine gute christliche Tradition, dass Gemeinden, nicht Hilfsorganisationen, sondern Gemeinden unterstützen. Eine christliche Gemeinde in Kobe plant zum Beispiel, ihre Kirche und das Gemeindehaus zu einem Flüchtlingslager umzuwidmen, um Menschen aufzunehmen und zu versorgen, die wegen Erdbeben, Flut und der drohenden atomaren Strahlung den Norden verlassen haben. Ludwig Burgdörfer, der immer im Januar im Gottesdienst anders predigt, und sein missionarisch-ökumenischer Dienst unserer Landeskirche organisiert diese Hilfe von Gemeinden für Gemeinden. Mit der Kollekte, die durch unsere Hände geht, werden wir ganz konkret zu einem Segen für diese Menschen. Ich möchte gerne zum Schluss der Predigt mit Ihnen beten, ein Gebet von Pfarrer Hiroshi Murakami. Wenn Sie möchten, beten Sie mit. Barmherziger Vater, wir rufen Tag und Nacht zu dir. Erhöre unser Gebet, denn unsere Seele ist übervoll an Leiden. Dennoch wissen wir, lieber Vater, dass du noch immer der Herr bist über Himmel und Erde, der versprochen hat, wieder zu bauen, was niedergerissen ist, und wieder zu pflanzen, was verheert war, und in dessen guten Händen unser Leben liegt. Auch wenn wir jetzt nichts davon sehen, du bist auch in unserer Not bei uns. Dein Kreuz zeigt uns, du bist da in den Tiefen menschlicher Not. Du bist und bleibst, heute und morgen, unser Erretter. Im Namen des gekreuzigten und auferstandenen Christus. Amen.